Reden über Medien. Der Podcast bietet Informationen, Diskussionen, Einschätzungen, Positionen zu Themen rund um Medien, Digitalität, immer im Kontext von Kindern und Jugendlichen. Ich spreche über Themen wie Medienerziehung, Medienbildung und die zunehmende Durchdringung digitaler Medien in Arbeitsfeldern der Sozialarbeit. Dieser Podcast ist für dich, wenn du in deinem Alltag mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitest oder mit ihnen zusammenlebst. Dann kommst du sicher in die Situation, dass du mit ihrer Mediennutzung konfrontiert bist. Vielleicht bekommst du auch einen Spiegel zurück über deine eigene Mediennutzung. Du hast dich da auch entschieden, nicht einfach nur Zaungast zu sein, sondern so dieses vielbesprochene Kinder und Jugendliche begleiten in der Mediennutzung auch wirklich ernst zu nehmen und suchst einen Ort, der dir hilft, dieses Begleiten zu reflektieren, dieses Begleiten auch zu füllen mit ganz konkreten Tipps, was denn das bedeuten könnte. Ich begrüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge von Reden über Medien. Diesmal geht es um Mediensozialisation. Sozialisation ist ein Prozess, der sich durch unser ganzes Leben zieht und einen Einfluss darauf nimmt, wie wir uns entwickeln, wie wir die Welt sehen. Nicht per Zufall habe ich heute dieses T-Shirt an. Die jetzt das Video sehen, haben da einen kleinen Vorteil. Die wissen etwas mehr, denn diese Figur aus einem japanischen Manga hat mich in meiner Kindheit auf vielfältige Weise geprägt. Und jetzt erlaube ich mir ein bisschen Nerd-Speech in dieser Verwandlung, wie Son Goku auf diesem T-Shirt zu sehen ist. Das gab es damals noch nicht. Damals war er noch ein kleiner Junge von ein paar Jahren, ein bisschen undefiniert. Natürlich war er mega stark, er war humorvoll, er war aber auch sehr kindlich und mutig. Und in vielen Situationen hat mich diese Figur begleitet. Sie hat mich stark fühlen lassen, gerade weil ich auch eher ein kleines und feines Kind war. Und so hat mir diese Figur in vielen Situationen Mut gemacht. Sie war bei mir dabei. Es gibt auch noch einen anderen Zusammenhang, warum ich gerade dieses Thema gewählt habe. Gerade ist das Positionspapier der EKKJ rausgekommen, die Kommission Stellung bezieht zum Thema Social Media Verbot für unter 16 Jahre. In dieser Folge soll es explizit nicht um dieses Thema gehen. Ich habe mir vorgenommen, jetzt da ein bisschen Ruhe reinbringen zu lassen. Also es gab natürlich viele Diskussionen um dieses Thema und ich denke aber, dass dieses Thema Sozialisation, Mediensozialisation doch ein wichtiger Teil ist dieser ganzen Diskussion, weil wir oft vergessen, was für eine wichtige Rolle das Medien im Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen einnimmt. Und wenn ich sage wichtige Rolle, dann ist es leider so, dass oft das so wahrgenommen wird, als sie beschäftigen sich nur damit oder das nimmt ihr ganzes Denken ein oder so diese negativen Konnotationen. Und man vergisst aber, was halt eben dahinter alles steckt, welche Rolle Medien bei Kindern und Jugendlichen übernehmen. Darum heute dieses Thema. Ich fange an, kurz zu skizzieren, woher der Begriff der Sozialisation kommt. Ich werde da nur Grundlagen bringen und dann möglichst schnell auch überzugehen in die Spezifikation, was denn Mediensozialisation bedeutet. Dies wird also eine Folge sein, in der ich weniger frei erzähle, sondern mich so an ein gewisses Skript richte, damit das Ganze so ein bisschen strukturiert daherkommt. Ich werde aber darauf achten, dass du nicht eine sozialarbeiterische Ausbildung brauchst, um die Inhalte zu verstehen. Ich denke auch, in dem Fall für Eltern ist es wie gut mal zu hören, welche Rolle eben Medien im Leben von Kindern und Jugendlichen einnehmen. Um dich einzustimmen, schlage ich dir vor, das Ähnliche zu machen, was ich vorher angedeutet habe mit meinem T-Shirt. Geh in deinen Gedanken zurück, in deine Kindheit. Suche nach Figuren, die du über Medien kennengelernt hast, die du über Geschichten kennengelernt hast, die für dich eine wichtige Aufgabe eingenommen hat. Und wenn du noch Zugang hast zu kindlichen Erinnerungen, dann wirst du feststellen, dass in den Momenten, wo du vielleicht traurig warst oder herausgefordert warst oder eben Zeit hattest, diese Figuren einen wichtigen Teil in der kindlichen Fantasie einnehmen. Also man identifiziert damit, spielt Geschichten nach, in denen man vielleicht diese Heldenrolle hat oder diese Fähigkeiten hat oder diesen Charakter dieser Person hat, um in dieser geistigen Virtualität Lebenssituationen vielleicht anders zu durchleben oder zu planen oder zu überlegen, was hätte man besser machen können oder was hätte diese Position gemacht. Und wenn du dich daran erinnerst, wirst du dich wahrscheinlich an gute Gefühle erinnern, die dich gestärkt haben, die dich vielleicht auch abgeschirmt haben, die dir ermöglicht haben, Mut zu fassen und so weiter. Und dies ist ein kleiner Teil der Mediensozialisation, bei der wir unsere Identität und unsere Möglichkeiten, die wir in dem Moment haben, wo wir eben diese Gedankenspiele machen oder uns begleitet fühlen durch Figuren, die nicht echt sind, sondern aus erfundenen Geschichten kommen, die ihre Wirkung entfalten und uns helfen, unsere Identität zu entwickeln. Dies bringt uns eben zu dieser Grundlage der Sozialisation. Also Sozialisation ist ein lebenslanger Prozess, der individuell wahrgenommen wird und in dem Werte, Normen und Verhaltensmuster erlernt werden. Also hier passiert ein soziales Lernen im Zusammenhang mit der Gesellschaft, mit der Umgebung, in der das Individuum lebt. Dieser Prozess formt uns, unsere Identität, unsere Einstellung und die Art und Weise, wie wir die Sachen sehen. Und ganz wichtig ist, dass das nicht ein einseitiges Prägen ist, sondern dass wir als Individuum da in einer Auseinandersetzung sind. Früher gab es so diese Überlegung, so man wird halt so, wenn man dort lebt. Und mit der Zeit hat man wie festgestellt, dass das vielmehr ein Aushandlungsprozess ist zwischen dem, was man selbst mitbringt und eben diesen Wirkmustern, die von der Umgebung auf das Individuum wirken. Man unterscheidet primäre, sekundäre und tertiäre Sozialisation und das orientiert sich so am Zeitpunkt, wann die Sozialisation stattfindet. Die primäre Sozialisation ist in der Familie. Da werden grundlegende Bildungs-, Sprach- und Verhaltensmuster entwickelt. Die sekundäre Sozialisation findet dann in der Schule statt, also da, wo die Kreise größer werden, in denen sich die Kinder und Jugendlichen bewegen. Immer mehr werden die Peers, also die gleichaltrigen Gruppen, wichtig. Also diese Außenorientierung übernimmt eine große Aufgabe. Und da bilden sich dann natürlich die eigene Rolle und die eigene Identität. Man schließt sich Gruppen an, man verhandelt dazu später mehr. Die tertiäre Sozialisation sind dann die Anpassungen, die stattfinden, wenn wir ins Erwachsenenalter eintreten. Also da wird das Berufsleben wichtig, das Familienleben wird wichtig und gewisse Sachen, die wir uns angewöhnt oder eben entwickelt haben in den ersten beiden Phasen, die werden sich da noch anpassen. Ein weiterer Blick, der sich lohnt, und hier nähern wir uns dann dem Begriff auch der Mediensozialisation, ist verschiedene Sozialisationsinstanzen zu nennen. Das sind eben nicht Personen, vielleicht Personengruppen, die man zumindest theoretisch abgrenzen kann und denen einen Einfluss eben auf die eigene Sozialisation zuspricht. Eine wichtige Sozialisationsinstanz, wir haben vorher auch schon genannt, ist diese Primärsozialisationsinstanz der Familie. Dort erfährt das Kind im besten Fall Geborgenheit, eine gute Grundlage von du zählst etwas, deine Stimme zählt, deine Meinung wird mitgedacht. Dazu gehört auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und wenn dies in der Familie mitgegeben wird oder das Individuum das mitnehmen kann in die anderen Instanzen oder ins weitere Leben, so gilt das als einer der wichtigsten Schutzfaktoren für verschiedene Herausforderungen, die dem Kind begegnen können. Eine weitere wichtige Gruppe, und wir merken, streichen uns das auch schon mit dem gelben Leuchtstift an, ist die Sozialisationsinstanz der Peers. Also die anderen Jugendlichen, mit denen der Jugendliche oder das Individuum zusammenkommt. Dort entstehen erste Normen, Meinungen, die werden dort ausgetauscht, die werden ausprobiert, ob die was taugen oder eben von der Gruppe angenommen werden. Da geht es natürlich auch sehr stark um Anerkennung. Also Jugendliche merken, dass halt vielleicht zu Hause diese Anerkennung einfach zu gewinnen ist, weil da Elternliebe ist. Und bei der Peer Group spürt man schon, dass es da vielleicht gewisse Anpassungen braucht. Man fängt an zu experimentieren, wo möchte ich mich verbiegen, wo soll ich mich verbiegen, wo werden Sachen in Frage gestellt, die zum Beispiel bei mir zu Hause nie in Frage gestellt wurden. Ja, und eine weitere Sozialisationsinstanz ist dann die Schule. Die Schule ist die erste Institution, mit der Jugendliche in der Regel in Verbindung kommen. Also da gibt es einen Rahmen, der wurde gesetzt, damit es für alle funktioniert. Und ja, ich möchte hier jetzt nicht die Grundlagendiskussion, ob die Schule gut ist oder nicht, führen. Das wird im einen Schulhaus ein bisschen besser gehandhabt, im anderen Schulhaus ein bisschen schlechter. Wir können aber so verallgemeinert sagen, da gibt es Regeln, die bestehen schon. Da gibt es auch einen Auftrag der Gesellschaft. Also ihr sollt da die Kinder fähig machen, nachher einen Beruf zu erlernen oder im Leben selbstständig zu sein und eben Bildung zu bekommen. Und diese Aufgaben werden umgesetzt in institutionellen Vorgaben und Regeln und das Kind muss sich da einfügen. Und natürlich, dieses Einfügen ist nicht immer einfach. Das kann zum Teil daran liegen, dass die Strukturen nicht geeignet sind. Das kann daran liegen, dass die Lehrperson, die diesen Prozess begleitet, vielleicht nicht die nötigen Ressourcen hat oder nicht gewillt ist. Oder es können auch natürlich von der Institution Strukturen sein, die dieses Einbinden in die Gemeinschaft erschwert. Und trotzdem, und ihr merkt schon, wie sich so das fast nicht weg zu diskutieren lässt, diese Situation, die wir in der Schule haben, die auch diskutiert werden muss. Nichtsdestotrotz lernen Kinder da soziale Kompetenzen, sich in Gruppen einfügen, Teil einer Gruppe zu sein, zusammen an etwas zu arbeiten, sich im besten Falle auch einbringen zu können und darauf gute Reaktionen zu bekommen. Das Kind wird dort auch hoffentlich in einem entwicklungsangemessenen Rahmen herausgefordert, eben auch mal etwas Neues auszuprobieren. Und wenn wir da mit dem Gedanken der Chancengleichheit draufschauen, dann bekommen Kinder in deren Umfeld eben vielleicht Leistungserbringung, intellektuelle Leistungserbringung nicht einen hohen Stellenwert hat, die Möglichkeit mit der Erbringung einer intellektuellen Leistung oder mit Sorgfalt oder mit anderen Kompetenzen eben Anerkennung zu bekommen und so in eine andere Rolle reinzuwachsen. Kinder, die eben von ihrer primären Sozialisationsinstanz vielleicht immer in der Rolle sind von großer Bruder, großer Schwester. Ich muss für die anderen schauen, vielleicht muss ich sogar schon für Eltern übersetzen oder solche Sachen machen. Kann ich plötzlich ein stiller Teil in der Gruppe sein, der von anderen Unterstützung bekommt? Also, da können soziale Rollen ausprobiert werden, die eben auch sehr wichtig für das weitere Leben sind. Das also zu den Sozialisationsinstanzen. Den nächsten Blick wollen wir noch ganz kurz auf die Entwicklungsaufgaben richten. Die gibt es natürlich auch für Kinder, da habe ich in anderen Podcast-Folgen schon darüber gesprochen. Ich habe auch schon über Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen gesprochen, aber hier noch ein besonderer Fokus. Also Entwicklungsaufgaben schauen darauf, welche Aufgaben Jugendliche auch im Zusammenhang mit der Gesellschaft eben lösen müssen. Und die meisten sind sich einig, dass diese Jugendzeit eine der prägendsten Zeiten ist, weil sich da sehr viel verändert. Also das Hirn verändert sich, das Körper verändert sich und eben auf dieser Sozialisationsebene haben Jugendliche plötzlich die Aufgabe, sich mehr oder weniger komplett von den Eltern zu lösen. Und in dieser Phase entwickeln sich die Jugendlichen eben raus aus diesem Kokon, das eben Eltern oder ein bisschen später auch die Schule um sie bauen kann, um sich eben jetzt der Zukunft zu öffnen. Und sie müssen sich damit auseinandersetzen, dass ihre Freizeitplanung eben auch einen Einfluss haben kann, wie ihr weiteres Leben verläuft. Sie müssen eine Rolle finden in der ganzen Frage von Geschlecht, wer möchte ich da sein, wie fühle ich mich dazugehörig, von Sexualität, welche Rolle soll die übernehmen in meinem Leben, zu wem fühle ich mich hingezogen, wie präsentiere ich mich da in diesem Werbungspool, der sich auftut. Da gehört schlussendlich auch, wie mit einem weiteren Zukunftsblick, die Familienplanung dazu. Und diese Phase wird auch als verletzlich wahrgenommen, weil da natürlich gewisse Gefahren bestehen. Also wenn wir an die Sozialisationsinstanzen denken, dass wir mit den Peer Groups genannt hatten, also man weiß, dass wenn die Peergroup halt dazu neigt, vielleicht delinquent zu sein oder selbstzerstörerisch zu sein, dass das Schutzfaktoren, die die Familie vielleicht mitgegeben haben kann, im blödsten Fall auch übersteuern können. Und in diesen ganzen Aspekten, die ich vorher beschrieben habe, übernehmen Medien eine gewisse Rolle. Sie bieten einerseits Orientierung an, sie bieten Werte an, sie bieten Vorbilder an, nicht nur im Vorbilder im Sinn von so möchte ich mal werden, sondern eben Vorbilder, wie wir das vorher mit diesen Medienheldinnen angesprochen haben, eben Figuren, die gewisse Teile, die ich in mir wahrnehme oder die das Kind in sich wahrnimmt, eben zu einem Ausdruck bringen. Und damit, wie ein gedankliches Experimentieren, neue Handlungsräume entstehen lassen oder die eben beeinflussen. Und gerade wenn wir dann eben über diese Sozialisationsinstanz der Peer Group sprechen, nehmen Medien natürlich eine rein vermittelnde Rolle ein. Also diese Kommunikation, die zwischen den Peers passiert, da nehmen Medien natürlich eine wichtige Rolle ein. Ich mag mich erinnern, dass ich früher jeden Tag 2 Stunden telefoniert habe, um mit meinen Freunden, meinen Freundinnen auszutauschen, was sonst noch passiert, wie ich mich gerade fühle und irgendwie eben zu überprüfen, wie sich andere fühlen und ob wir da eben noch auf der gleichen Linie sind. Und hier stellt sich so eine analytische Schwierigkeit her, die auch theoretisch so diskutiert wird, dass Medien eben einerseits diese Inhalte, sag ich mal, zur Verfügung stellen, an denen Orientierung eben möglich wird. Und auf der anderen Seite übernehmen sie eben diese vermittelnde Rolle, indem sie eben Kommunikation ermöglichen. Und einige sagen dann eben, dass das sich dann quasi einreiht in die anderen Sozialisationsinstanzen und andere sagen, dass es eben eine eigene Instanz ist. Nehmen wir zum Beispiel das Familie, also diese sekundäre Sozialisationsphase. Da kommt es natürlich sehr stark darauf an, wie Medien im Alltag der Familien eingebunden sind. Oder da lernen Kinder schon, ob man dann ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man das schaut, ob man dann nachher angeregt darüber diskutiert und sich eben austauscht darüber, was man gut oder schlecht gefunden hat, ob diese Figuren dann Einzug erhalten in Alltagshandlungen oder eben nicht. Oder ob Medien eben diese Stellung einnehmen von, das ist damit dafür da, dass wir nicht kommunizieren sollen. Und so entwickelt sich eine Wahrnehmung und eine Gewohnheit, wie wir Medien wahrnehmen. Und diese gegenseitige Prägung geht sehr weit. Da ist mir diese eine Studie von Hasenbrück noch stark im Kopf. Da geht es darum, die Nachrichtenkompetenz besser zu verstehen. Also wie verschiedene Jugendliche, Jugendgruppen, Jugendmilieus eine Beziehung haben zu Nachrichten. Also einerseits, was Nachrichten überhaupt sind und wie diese wahrgenommen werden. Und da konnte zum Beispiel festgestellt werden, dass Jugendliche, die sich in einem höheren Bildungssetting befindet, sich viel mehr für Nachrichten interessieren, die eben politischer Natur sind oder mit dem Weltgeschehen zu tun haben. Und Jugendliche, die nicht in diesen Bildungssettings sind, die haben ganz andere Vorstellungen davon, was Nachrichten sind, was Informationen sind. Und das entwickelt sich aber daraus, dass, wenn ich halt in einem Gymnasium bin, da Momente entstehen, wo der Jugendliche mit Wissen über das Weltgeschehen punkten kann. Also das, da bekommt man Anerkennung dafür, dass man weiß, wie in diesem Konflikt, wie diese Parteien sind und wie diese sich dazu bestehen. In einem anderen Setting bekomme ich für dieses Wissen keine Anerkennung, sondern ich bekomme vielleicht Anerkennung, wenn ich weiß, was welcher stark gemacht hat oder welche Schuhe vielleicht gerade in sind. Und so unterscheiden sich Wahrnehmung von Information. Und solche Sozialisationsgeschichten verstärken sich eben abhängig vom Milieu, in dem man sich bewegt. Und wir nähern uns jetzt diesem Gefühl, wie wichtig eben Medien für das Leben von Kindern und Jugendlichen sind. Denn schon auch für uns Erwachsene werden Medien immer wichtig. Um es mit dem Wort von Kotz zu sagen, befinden wir uns in diesem gesellschaftlichen Metaprozess der Mediatisierung. Also wie immer mehr, was passiert, was für uns wichtig ist, sei es Politik, Sport, Freizeit und Familie, findet den einen oder anderen Weg über Medien und werden somit mediatisiert. Also ich komme gar nicht mehr erst zum Familienfest, wenn ich nicht in diesem Chat bin. Sportereignisse von der ganzen Welt werden wichtig, weil sie die Kommunikation in den Medien fluten. Also wir befinden uns da in einem Wandlungsprozess, der nicht nur Kinder und Jugendliche betrifft, sondern auch uns Erwachsene, die ganze Gesellschaft. Umso wichtiger sind diese Änderungen für die Perspektive der Jugendlichen, die ja groß werden und jetzt vielleicht aus diesem engen, geschützten Rahmen der Familie heraustreten und auf die Welt blicken und sehen, was wir ihnen hinterlassen. Wenn wir jetzt nochmal auf die Peers, also die Gleichaltrigen, blicken, so können wir auch da feststellen, dass die Beziehungen immer schwieriger werden. Denn Jugendliche haben heute nicht nur Beziehungen zu anderen Jugendlichen, die sie aus ihrem Umfeld kennen, sondern sie haben Beziehungen, sogenannte parasoziale Beziehungen zu Menschen, die sie nur aus sozialen Netzwerken kennen. Einerseits sind das Personen, zu denen sie aktiven Kontakt haben, weil sie die vielleicht im Rahmen eines Spieles oder einer Diskussion kennengelernt haben, weil sie sich vielleicht für ein Ladenliegen interessieren, wo man sich international auch über solche Themen wie zum Beispiel den Klimawandel unterhaltet. Das kann aber auch sein, dass das auch einfach ein Influencer ist, dem man schon lange folgt, mit den Inhalten man sich sehr identifiziert und da wie so in einer One-to-Many-Beziehung drinsteckt, die aber eben auch eine wichtige Rolle im Leben übernehmen können. Was ich ganz wichtig finde, jetzt um diesen Bogen auch zu schließen von der Mediatisierung der Gesellschaft und man könnte auch sagen die Digitalisierung der Gesellschaft. Und das finde ich ganz ein wichtiger Punkt. Diese Sozialisationsinstanzen, wie sie heute sind, sind nicht die Wünsche der Jugendlichen, sondern das ist das, was wir ihnen hinterlassen. Ich habe mir als Kind nicht ausgesucht, dass die Medienwelt, die ich wahrnehme, jetzt langsam mit Video-VHS-Kassetten angereichert wird, dass da die ersten Soft-Sex-Filme um 12 Uhr nachts im Fernsehen gekommen sind. Das war die Situation damals, wie ich reingewachsen bin. Und heute ist die Situation, wie die Welt besteht, wie die Medienwelt besteht, die wir ihnen hinterlassen haben. Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, weil in vielen der Diskussionen wird so getan, die Jugend macht, die Jugend will und macht nur noch, als wäre es eine bewusste Entscheidung der Jugendlichen in diese Welt hineinzuwachsen. Sie sind die sie aktiv aufnehmen und weiterentwickeln, aber die Welt, die da angetroffen wird, die wird hinterlassen von uns Erwachsenen. Und hier zum Schluss noch der Versuch, diese Tätigkeiten, die Jugendliche mit Medien machen und wie wichtig das eben für diese ganze Sozialisation ist, noch eine grobe Zusammenfassung. Also wir haben diese Mediennutzung, die stattfindet, die rein zeitlich auch einen gewissen Raum einnimmt. Diese Zeit, die aber verwendet wird, verteilt sich auf verschiedene Aufgaben, die Jugendliche lösen. Einerseits haben wir gehabt die Identitätsbildung, die in diesen Welten stattfindet. Also digitale Räume sind eine Art Bühne, in denen man mit seiner Identität experimentieren kann. Man kann sich da darstellen, man kann Sachen ausprobieren, man kann seine Wirksamkeit auf die nahe Gruppe oder die weite Gruppe ausprobieren. Ich bekomme Feedback von meinem Umfeld, ich bekomme Feedback von einem breiteren Umfeld und das kann mir das Gefühl geben, zugehörig zu sein oder ich muss mein Selbstbild vielleicht noch ein bisschen anpassen. Wenn wir jetzt von Jugendlichen ausgehen, die eben in ihrer Peergroup, in dieser räumlichen Umgebung eben gar keinen oder eben nur einen schädigenden Einfluss bekommen, können wir ein Gefühl bekommen, wie wichtig es für diese Jugendlichen ist, wenn sie in medialen Räumen eben an eine Peergroup gelangen können, die für sie räumlich nicht erreichbar ist. Der nächste Punkt ist so die Rolle von Social Media oder diesen Plattformen in der Peer-Kommunikation. Also Jugendliche suchen da Informationen, die sie brauchen, um ihr Leben zu bewältigen. Das können Informationen sein, wie das Beispiel vorher mit den tollsten Sneakers oder dem nächsten Konzert, die stattfinden. Das können aber auch Informationen sein über gesundheitliche Themen oder über Hilfsthemen. Und hier, denke ich, ist ein Punkt, den wir in vielen diesen Social-Media-Verbotsdiskussionen eben unterschlagen, ist, dass gerade für Jugendliche, die in einem vulnerablen Umfeld sich befinden, also Familie ist schlecht, vielleicht sind die Ressourcen schlecht, die sie zur Verfügung haben, da ist Gewalt im Spiel, Armut im Spiel. Gerade für solche Jugendlichen sind diese Ausweichmöglichkeiten, ich nenne es jetzt mal ein bisschen kritisch, Ausweichmöglichkeiten, die Social Media bietet, zum Teil überlebenswichtig. Denn wir stellen uns vor, dass man auflebt in einer Welt, die nichts zu bieten hat, die nur Abwertung zu bieten hat und dann hat man aber die Möglichkeit, über Social Media wenigstens zu einem kleinen Kreis von Personen Zugang zu finden, die einem bestärken und Mut geben. In einer Dissertation habe ich mal einen Erlebnisbericht von jemandem gelesen, der das im Nachhinein reflektiert, dass er die Zeit vor seinem Computer am Gamen genutzt hat, um die Situation zu überleben, in denen er ausgeliefert war, den Eltern, die sich gestritten, und der Vater hat die Mutter geprügelt und er war gefangen in diesem Setting und hat beschrieben, wie diese Flucht mit dem Kopfhörer auf dem Kopf, um den Lärm nicht zu hören und das Eintauchen in diese digitalen Welten ihm geholfen hat, diese Zeit zu überwinden. Und einige werden jetzt sagen, ja, aber der hätte vielleicht Hilfe gebraucht. Und ja, und solche Jugendlichen finden Hilfe, indem sie eben online mit dem 147 in Kontakt kommen, vielleicht mit dem Online-Streetwork in Kontakt kommen und dort jemand finden, der sie dort abholt, wo sie sich momentan befinden. Und jetzt, du merkst, wäre ich ein bisschen emotional. Auch dieser Gedanke, dass wenn wir diese Räume schließen, dann würden diese Jugendlichen dann zum Sozialarbeiter gehen und dort in die Arme genommen werden und mit der richtigen Real-World-Hilfe versehen werden, der scheint mir sehr trügerisch. Weil diese Jugendlichen werden sich zurückziehen, die werden noch mehr verkümmern, denn eben, wie vorher gesagt, die Welt hat sich verändert. Und wir können nicht in ein Zurückgehen, das wir vielleicht noch kennen aus der Zeit, als wir Kinder waren. Wir kehren zurück, warum das so wichtig ist. Wir haben über Entwicklungsaufgaben gesprochen. Die finden natürlich im digitalen Zeitalter eben auch sehr stark auch über digitale Medien statt. Also ich muss mich in der Rolle, wie ich mich darstelle, eben auch das aneignen, wie das über digitale Medien funktioniert. Also das Dating von Jugendlichen finde ich immer wieder spannend, da Einblicke zu bekommen, wenn sie ein bisschen ins Erzählen kommen, welche Aktionen da, welche Rollen haben, welche Zugänge zu Plattformen man gibt, wenn man wirklich an jemandem interessiert ist oder welche Links man weitergibt, wenn man eben nicht Interesse an jemandem hat. Also diese ganzen Aushandlungsprozesse, die sind, glaube ich, heute viel vielfältiger geworden, wie wir das damals hatten. Zeigt aber auch wieder, wie wichtig es ist, sich in diesen Formen zurechtzufinden. Ich glaube, es ist einseitig, wenn wir immer nur darüber sprechen, was die heutige Jugend nicht mehr kann. Da behaupte ich, haben wir eine Blindheit gegenüber, wie das eben wirklich geschieht. Und darum haben wir das Gefühl, das ist nur schlechter geworden. Also Entwicklungsaufgaben, ganz wichtig. Ich glaube, da sind auch wie neue Sachen dazugekommen. Wobei ich behaupte, dass es immer auch Verbindungen gibt. Ich mag mich erinnern, dieses Fear of Missing Out, das wird ja heute groß geschrieben. Also so dieses durch das ständige Erreichbarkeit ist das Gefühl entstanden, nicht alles mitzubekommen, was man möchte. Und das ist ein neues Phänomen, oder? Das kommt von digitalen Medien. Und ich mag mich aber erinnern, wie ich als Jugendlicher mit dem Velo so ein bisschen von Platz zu Platz gefahren bin, um zu gucken, ob da jetzt meine Freunde sind oder Bekannte sind oder sie sich jetzt vielleicht irgendwo treffen, wo ich nicht bin und da etwas passieren könnte, was nicht ist. Und wie viel Zeit ich verbracht habe mit dem Suchen von dem richtigen Punkt. Also man muss sagen, ich bin in einer Stadt aufgewachsen wie Basel. Es gab nicht einfach nur die Busstation und da sind alle immer hingegangen, sondern es gab halt eben verschiedene Treffpunkte. Also ich behaupte, ich habe viel Zeit auch mit diesem Fear of Missing Out verbracht. Ob das jetzt früher einfacher war als heute, kann ich nicht abschließend sagen. Wir kommen zum letzten Punkt der digitalen Teilhabe und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Wir vergessen, dass auch die Teilnahme an, sage ich jetzt mal, Erwachseneninstitutionen oder Erwachsenenkreisen inzwischen bedingen, dass wir digital teilnehmen. Also Kinder, Jugendliche müssen lernen, digital zu kommunizieren. Sie müssen lernen, wenn wir jetzt so ein bisschen den Blick auf politische Bildung machen, sie müssen lernen, sich zu argumentieren auf eine digitale Weise, sich darzustellen auf digitale Weise. Also das Erste, was sie im HR machen, wenn sie eine Bewerbung bekommen, ist, diese Person zu googeln. Also da muss man sich gut darstellen, man muss Medien beherrschen, um dann vielleicht ein gutes Bewerbungsschreiben zu formulieren. Also
der Zugang zu politischen Strukturen, zu beruflichen Strukturen, zu Ausbildung wie Universität oder solchen Geschichten sind sehr oft sehr eng an digitale Kompetenzen gebunden. Das heißt, es braucht hier eine Riesenleistung von Jugendlichen, diese ganzen kommunikativen, technischen Anwendungskompetenzen eben zu erlernen. So, und damit sind wir schon am Ende von dieser Folge. Ich möchte versuchen, das grob zusammenzufassen. Die Kinder und Jugendliche treffen auf eine Medienwelt. Diese Medienwelt hat großen Einfluss auf die Art und Weise, wie sie mit ihr umgehen. Das kann sich als Schutzfaktor erweisen, indem ich einen guten Umgang oder eine gute Reflexion in diesen ganzen Gebieten entwickle, oder es kann auch negativ wirken. Ob das positiv oder negativ wirkt auf Kinder und Jugendlichen, hat im großen Teil mit der Familie zu tun, es hat aber auch mit der Schule zu tun und es hat aber auch mit dem Umfeld und mit der Peer Group zu tun, also mit den anderen Jugendlichen, mit denen Jugendliche aufwachsen. Weiter kann man sagen, dass für die Identitätsbildung, für die Kommunikation, für Entwicklungsaufgaben und für die Teilhabe an gesellschaftlichen Strukturen ganz viel Wissen und Können und Erfahrung von Jugendlichen verlangt wird. Ja, und damit sind wir beim Schluss dieser Folge. Ich glaube, ich habe es geschafft, so die wichtigsten Punkte hervorzuheben. Ich möchte dir wie immer danken, dass du dabei geblieben bist. Ich möchte dich einladen, Kommentare zu hinterlassen, mit mir Kontakt aufzunehmen, dich in die Diskussion einzubringen, wenn etwas nicht klar ist, ich etwas falsch dargestellt habe oder das Wichtigste sowieso vergessen habe. Ich freue mich, von dir zu hören, und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und wünsche dir einen schönen Winter und bis dann.